Allgemeine mathematische Grundkenntnisse und Größen. EA 101. Welche Einheit wird üblicherweise für die Kapazität verwendet? Fahrrad. EA 102. Welche Einheit wird üblicherweise für die Induktivität verwendet? Henri. H. EA 103. Welche Einheit wird üblicherweise für die elektrische Feldstärke verwendet? Volt pro Meter. EA 104. Welche Einheit wird üblicherweise für die magnetische Feldstärke verwendet? Ampere pro Meter. EA 105. Welche Einheit wird üblicherweise für die Bandbreite verwendet? Hertz. EA 106. Welche Einheit wird üblicherweise für die Datenübertragungsrate verwendet? Bit pro Sekunde. EA 107. Um wie viel Dezibel verändert sich der Leistungspegel, wenn die Leistung verdoppelt wird? 3 dB. EA 108. 0,00042 Ampere entspricht 420 mal 10 hoch minus 6 Ampere. EA 109. 0,042 Ampere entspricht 42 mal 10 hoch minus 3 Ampere. EA 110. 4.200.000 Hertz entspricht 4,2 mal 10 hoch 6 Hertz. EA 111. 0,01 Millivolt entspricht 10 mal 10 hoch minus 6 Volt. EA 112. 0,002 Megaohm entspricht 2 mal 10 hoch 3 Ohm. EA 113. 2 mal 10 hoch minus 7 Watt entspricht 0,2 Mikrowatt. EA 114. 5 mal 10 hoch minus 1 Watt entspricht 500 Milliwatt. EA 115. 0,22 Mikrofarad entspricht 220 Nanofarad. EA 116. 3750 Kilohertz entspricht 3,750 Megahertz. Binäres Zahlensystem. EA 201. Was ist der Vorteil des binären Zahlensystems gegenüber dem dezimalen Zahlensystem im elektronischen Schaltungen? Die binären Ziffern 0 und 1 können als zwei elektrische Zustände dargestellt und dadurch einfach mittels Schaltelementen, zum Beispiel Transistoren, verarbeitet werden. EA 202. Wie viele unterschiedliche Zustände können mit einer Dualzahl dargestellt werden, die aus einer Folge von 3 Bit besteht? 8. EA 203. Wie viele unterschiedliche Zustände können mit einer Dualzahl dargestellt werden, die aus einer Folge von 4 Bit besteht? 16. EA 204. Wie viele unterschiedliche Werte können mit einer fünfstelligen Dualzahl dargestellt werden? 32. EA 205. Berechnen Sie den dezimalen Wert der Dualzahl 01001110. Die Dezimalzahl lautet 78. EA 206. Berechnen Sie den dezimalen Wert der Dualzahl 10001110. Die Dezimalzahl lautet 142. EA 207. Berechnen Sie den dezimalen Wert der Dualzahl 10011100. Die Dezimalzahl lautet 156. EA 208. Berechnen Sie den Dezimalwert der Dualzahl 11111000. Die Dezimalzahl lautet 248. EB 101. Welches Feld stellt sich zwischen zwei parallelen Kondensatorplatten bei Anliegen einer Gleichspannung in Näherung ein? Homogenes elektrisches Feld. EB 102. An einem Plattenkondensator mit 0,6 cm Plattenabstand werden 9 Volt angelegt. Wie groß ist die elektrische Feldstärke zwischen den beiden Platten näherungsweise? 1500 Volt pro Meter. EB 103. An den Metallbelägen eines Wickelkondensators mit 0,15 mm starkem Kunststoffdielektrikum liegt eine Spannung von 300 Volt. Wie hoch ist die elektrische Feldstärke zwischen den Metallbelägen ungefähr? 2000 kV pro Meter. EB104. Ein Kondensator mit einer Senderendstufe hat eine 0,15 mm starke PTFE-Folie als Dielektrikum. Die Durchschlagsfestigkeit von PTFE beträgt 400 kV pro Zentimeter. Wie groß wäre die maximale Spannung, die an den Kondensator angelegt werden kann, ohne dass die Folie durchschlagen wird? 6 kV. EB105. Wie werden die mit X gekennzeichneten Feldlinien einer Vertikalantenne bezeichnet? Elektrische Feldlinien. EB201. Wenn ein konstanter Gleichstrom durch einen gestreckten Leiter fließt, sind die magnetischen Feldlinien konzentrische Kreise um den Leiter. EB202. Welches Feld stellt sich im Innern einer langen Zylinderspule bei Fließen eines Gleichstroms näherungsweise ein? Homogenes magnetisches Feld. EB203. Ein Ringkern hat einen mittleren Durchmesser von 2,6 cm und trägt 6 Windungen Kupferdraht. Wie groß ist die mittlere magnetische Feldstärke im Ringkern, wenn der Strom 2,5 Ampere beträgt? 183,6 Ampere pro Meter. EB204. Welcher der nachfolgenden Werkstoffe ist bei Raumtemperatur ein ferromagnetischer Stoff? Eisen. EB205. Welcher Effekt verringert die Induktivität einer von hochfrequentem Strom durchflossenen Spule beim Einführen eines Kupfer- oder Aluminiumkerns? Das hochfrequente Magnetfeld kann nicht in den Kern eindringen, was den Querschnitt des Feldes verringert. EB206. Wie werden die mit X gekennzeichneten Feldlinien einer Vertikalantenne bezeichnet? Magnetische Feldlinien. EB301. Wodurch entsteht ein elektromagnetisches Feld beispielsweise? Ein elektromagnetisches Feld entsteht, wenn ein zeitlich veränderlicher Strom durch einen elektrischen Leiter fließt. EB302. Wie erfolgt die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle? Die Ausbreitung erfolgt durch eine Wechselwirkung zwischen elektrischem und magnetischem Feld. EB303. Der Winkel zwischen den elektrischen und magnetischen Feldkomponenten eines elektromagnetischen Feldes beträgt bei Freiraumausbreitung im Fernfeld 90 Grad. EB304. Welche Aussage trifft auf die elektromagnetische Ausstrahlung im ungestörten Fernfeld zu? Die E-Feldkomponente, die H-Feldkomponente und die Ausbreitungsrichtung stehen in einem rechten Winkel zueinander. EB305. Die Polarisation einer elektromagnetischen Welle ist durch die Richtung des elektrischen Feldes, in Klammern Vektor E-Feldes, bestimmt. EB306. Das folgende Bild zeigt eine Momentaufnahme eines elektromagnetischen Feldes. Welche Polarisation hat die skizzierte Welle? Horizontale Polarisation. EB307. Das folgende Feld zeigt eine Momentaufnahme eines elektromagnetischen Feldes. Welche Polarisation hat die skizzierte Welle? Vertikale Polarisation. EB308. Das folgende Feld zeigt eine Momentaufnahme eines elektromagnetischen Feldes. Welche Polarisation hat die skizzierte Welle? Zirkulare Polarisation. EB309. Die Polarisation des Sendesignals in der Hauptstrahlrichtung dieser Richtantenne ist horizontal. EB310. Die Polarisation des Sendesignals in der Hauptstrahlrichtung dieser Richtantenne ist vertikal. EB311. Welcher Wellenlänge Lambda entspricht in etwa die Frequenz 1,84 MHz im Freiraum? 163 Meter. EB312. Welcher Wellenlänge Lambda entspricht in etwa die Frequenz F ist gleich 21 MHz? 14,29 Meter. EB313. Welcher Wellenlänge Lambda entspricht in etwa die Frequenz 28,5 MHz im Freiraum? 10,5 Meter. EB314. Welche Frequenz F entspricht in etwa eine Wellenlänge von 80,0 Meter im Freiraum? 3,75 MHz. EB315. Welche Frequenz entspricht in etwa einer Wellenlänge Lambda von 30 mm im Freiraum. 10 GHz, EB316. Eine Wellenlänge Lambda von 10 cm im Freiraum entspricht in etwa einer Frequenz von 3 GHz. EB401. Der Spitzenwert an einer häuslichen einphasigen 230 Volt Stromversorgung beträgt 325 Volt. EB402. Der Spitze-Spitze-Wert der häuslichen 230 Volt Spannungsversorgung beträgt 651 Volt. EB403. Ein sinusförmiges Signal hat einen Effektivwert von 12 Volt. Wie groß ist in etwa der Spitzen-Spitzenwert? 34 Volt. EB404. Eine sinusförmige Wechselspannung hat einen Spitzenwert von 12 Volt. Wie groß ist in etwa der Effektivwert der Wechselspannung? 8,5 Volt. EB405. Welcher der im folgenden Diagramm eingezeichneten Gleichspannungen setzen an einem Wirkwiderstand etwa die gleiche Leistung um wie die dargestellte sinusförmige Wechselspannung? 0,7 Volt und minus 0,7 Volt. EB406. Wie groß ist die Spitzen-Spitzenwert der in diesem Schirmbild dargestellten Spannung? 12 Volt. EB407. Wie groß ist der Spitzen-Spitzenwert USS der in der Abbildung dargestellten Spannung? 40 Volt. EB408. Die Periodendauer 50 Mikro-S entspricht einer Frequenz von 20 kHz. EB409. Welche Frequenz hat die in diesem Oszillogramm dargestellte Spannung etwa? 83,3 kHz. EB410. Welche Frequenz hat die in diesem Oszillogramm dargestellte Spannung? 50 Hz. EB411. Welche Frequenz hat das in diesem Schirmbild dargestellte Signal? 8,33 MHz. Leistung. EB501. Die Spitzenleistung eines Senders, in Klammern PEP, ist die Leistung, die der Sender unter normalen Betriebsbedingungen während einer Periode der Hochfrequenzschwingungen bei der höchsten Spitze der Modulationshüllkurve durchschnittlich an einem reellen Abschlusswiderstand abgeben kann. EB512. Die mittlere Leistung eines Senders ist die durchschnittliche Leistung, die ein Sender unter normalen Betriebsbedingungen an die Antennenspeiseleitung während eines Zeitintervalls abgibt, das im Verhältnis zur Periode der tiefsten Modulationsfrequenz ausreichend lang ist. EB503. Gelten die Formeln für die Leistung an einem rein ohmschen Widerstand auch bei Wechselspannung? Ja, wenn mit den Effektivwerten gerechnet wird. EB504. An einem Widerstand R wird die elektrische Spannung P in Wärme umgesetzt. Sie kennen die Größen P und R. Nach welcher der Formeln können Sie die Spannung ermitteln, die an dem Widerstand R liegt? U ist gleich Wurzel aus P mal R. EB505. In welcher Antwort sind alle dargestellten Zusammenhänge zwischen Strom, Spannung, Widerstand und Leistung richtig? I ist gleich Wurzel P geteilt durch R. Oder U ist gleich Wurzel P mal R. EB506. In welcher Antwort sind alle dargestellten Zustände zwischen Widerstand, Leistung, Spannung und Strom richtig? R ist gleich U Quadrat durch P oder R ist gleich P durch I Quadrat. EB507. Der Effektivwert der Spannung an einer künstlichen 50 Ohm Antenne wird mit 100 Volt gemessen. Die Leistung einer Last beträgt 200 Watt. EB508. Wie viel Leistung wird an einer künstlichen 50 Ohm Antenne umgesetzt, wenn ein effektiver Strom von 2 Ampere fließt? 200 Watt. EB509. Für welche Leistung muss ein 100 Ohm Widerstand mindestens ausgelegt sein, wenn an ihm 10 Volt abfallen sollen? 1,00 Watt. EB510. Ein Widerstand von 10 Kiloohm hat eine maximale Spannungsfestigkeit von 700 Volt und eine maximale Belastbarkeit von 1 Watt. Welche Gleichspannung darf höchstens an dem Widerstand angelegt werden, um ihn im spezifizierten Bereich zu betreiben? 100 Volt. EB511. Ein Widerstand von 100 Kiloohm hat eine maximale Spannungsfestigkeit von 1000 Volt und eine maximale Belastbarkeit von 6 Watt. Welche Gleichspannung darf höchstens an den Widerstand angelegt werden, ohne ihn zu überlasten? 775 Volt. EB512. Ein Widerstand von 120 Ohm hat eine Belastbarkeit von 23,0 Watt. Welcher Strom darf höchstens durch den Widerstand fließen, damit er nicht überlastet wird? 438 mA. EB513. Ein Oszilloskop zeigt einen sinusförmigen Spitze-Spitze-Wert von 25 Volt an einem 1000 Ohm Widerstand an. Der Effektivstrom durch den Widerstand beträgt 8,8 mA. EB514. Eine künstliche 50 Ohm Antenne, in Klammern Dummy Load, besteht aus 11 parallel geschalteten 560 Ohm Kohleschichtwiderständen mit einem Belastungsnennwert von jeweils 5 Watt. Welcher Belastungsnennwert ergibt sich für die künstliche Antenne? 55 Watt.
EC101. Welche Widerstände sind besonders als Hochlastwiderstände bei niedrigen Frequenzen geeignet? Drahtwiderstände. EC102. Welche Widerstände haben geringe Fertigungstoleranzen und Temperaturabhängigkeit und sind besonders als Präzisionswiderstände geeignet? Metallschichtwiderstände. EC103. Welche Widerstände sind induktionsarm und eignen sich besonders für den Einsatz bei Frequenzen oberhalb von 30 MHz? Metalloxidschichtwiderstände. EC104. Welche Eigenschaft sollten Bauteile aufweisen, welche für den Bau von künstlichen Antennen, in Klammern Dummy Load, zum Einsatz im VHF- und UHF-Bereich verwendet werden? Geringe Eigeninduktivität und Eigenkapazität. EC105. Welche der folgenden Bauteile könnten für eine gut funktionierende künstliche Antenne, in Klammern Dummy Load, die bei 28 MHz eingesetzt werden soll, verwendet werden? 10 Kohleschichtwiderstände von 500 Ohm. EC106. Welche der folgenden Bauteile könnten für eine genaue künstliche Antenne, in Klammern Dummy Load, die bei 50 MHz eingesetzt werden soll, verwendet werden? 10 umgewendelte 500 Ohm Kohleschichtwiderstände in Parallelschaltung. EC107. Eine künstliche Antenne, in Klammern Dummy Load, für den VHF-Bereich sollte für beste Eigenschaften beispielsweise aus umgewendelten Metalloxidwiderständen bestehen. EC108. Welche Widerstände haben eine charakteristische Temperaturabhängigkeit und eignen sich daher besonders zur Temperaturmessung? NTC-Widerstände. EC109. Welches Bauteil hat folgendes Schaltkennzeichen? NTC. EC110. Welches der folgenden Bauteile ist ein NTC-Widerstand? Ein Widerstandssymbol mit durchgestrichenem Strich, wo unten rechts ein V steht und oben rechts ein Pfeil nach oben und nach unten zeigt. EC111. Welches der folgenden Schaltsymbole stellt einen PTC-Widerstand dar? Ein Widerstand mit einem durchgestrichenen Z, mit einer durchgestrichenen Linie, wo unten rechts ein V steht und oben rechts zwei Pfeile nach oben weisen. EC112. Ein Widerstand hat eine Toleranz von 10%. Bei einem nominalen Widerstandswert von 5,6 Kiloohm liegt der tatsächliche Wert zwischen 5040 und 6160 Ohm. EC113. Die Farbringe grün, blau und rot sowie ein silberner auf einen Widerstand mit 4 Farbringen bedeuten einen Widerstandswert zwischen 5040 und 6160 Ohm. EC114. Wie wird in der Regel bei SMD-Widerständen der Widerstandswert angegeben? Auf dem Widerstand ist der Wert in Form von Zahlen abgedruckt, wobei die letzte Ziffer die Zehnerpotenz angibt. EC115. Welchen Wert hat der dargestellte SMD-Widerstand? Es steht ein schwarzer Widerstand mit einer 103 drauf. 10 Kiloohm. EC 116. Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 221? 220 Ohm. EC 117. Welchen Wert hat ein SMD-Widerstand mit der Kennzeichnung 223? 22 Kiloohm. EC 201. Welchen zeitlichen Verlauf hat die Spannung an einen entladenen Kondensator, wenn dieser über einen Widerstand an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen wird? X-Achse ist U, Y-Achse ist T. Am Nullpunkt steigt die Kurve Richtung T. EC 202. Welches Verhalten zeigt der Wechselstromwiderstand eines idealen Kondensators mit zunehmender Frequenz? Er sinkt. EC 203. Wodurch verringert sich die Kapazität eines Plattenkondensators? Durch einen größeren Plattenabstand. EC 204. In welchem Fall sinkt die Kapazität eines Plattenkondensators? Bei Vergrößerung des Plattenabstandes. EC 205. Von welcher der nachfolgenden Größen ist die Kapazität eines Plattenkondensators nicht abhängig? Spannung. EC 206. Wie nennt man ein Bauelement, bei dem sich Platten auf einer isolierten Achse befinden, die zwischen feststehenden Platten rotiert werden soll? Drehkondensator. EC 207. Bei welcher der folgenden Bauformen von Kondensatoren muss beim Einbau auf die Polarität geachtet werden? Elektrolytkondensator. EC 301. An einer Spule wird über einen Widerstand eine Gleichspannung angelegt. Welches der nachfolgenden Diagramme zeigt den zeitlichen Verlauf der Spannung über der Spule? X-Achse ist gleich U, Y-Achse ist gleich T. Die Kurve verläuft oben links U von U runter nach T. Abnehmend. EC 302. Schaltet man zwei Leuchtmittel gleichzeitig an einer Gleichspannungsquelle, wobei ein Leuchtmittel, Lampe 1, zum Helligkeitsausgleich über einen Widerstand und das andere, Lampe 2, über eine Spule mit vielen Windungen und Eisenkern angeschlossen ist, so leuchtet Lampe 1 zuerst. EC 303. Welches Verhalten zeigt der Wechselstromwiderstand einer idealen Spule mit zunehmender Frequenz? Er steigt. EC 304. Hat ein gerades Leiterstück eine Induktivität? Ja, jeder Leiter besitzt unabhängig von der Form eine Induktivität. EC 305. Wie kann man die Induktivität einer zylindrischen Spule vergrößern? Durch Stauchung der Spule in Längsrichtung. EC 306. Vorausgesetzt sind zwei Spulen in gleicher Umgebung mit gleicher Windungszahl und mit gleicher Querschnittsfläche. Die erste Spule hat eine Induktivität von 12 Mikrohenry. Die zweite Spule hat eine doppelte Länge der ersten Spule. Wie hoch ist die Induktivität der zweiten Spule? 6 Mikrohenry. EC 307. Wie ändert sich die Induktivität einer Spule von 12 Mikrohenry, wenn die Windungszahl bei gleicher Wickellänge verdoppelt wird? Die Induktivität steigt auf 48 Mikrohenry. EC 401. Wie hoch ist die Spannung zwischen Punkten A und B in dieser Schaltung für ein Transformationsverhältnis von 15 zu 1? Etwa 15 Volt. EC 402. Die Primärspule eines Übertragers hat die fünffache Anzahl von Windungen der Sekundärspule. Wie hoch ist die erwartete Sekundärspannung, wenn die Primärspule an eine 230 Volt Spannungsversorgung angeschlossen wird? 46 Volt. EC 403. An der Primärwicklung eines Transformators mit 600 Windungen liegt eine Spannung von 230 Volt an. Die Sekundärspannung beträgt 11,5 Volt. Wie groß ist die Sekundärwindungszahl? 30 Windungen. EC404. An der Primärwicklung eines Transformators mit 150 Windungen liegt eine Spannung von 45 Volt an. Die Sekundärspannung beträgt 180 Volt. Wie groß ist die Sekundärwindungszahl? 600 Windungen. Diode. EC501. Eine in Sperrrichtung betriebene Diode zeichnet sich insbesondere aus durch einen hohen Widerstand. EC502. Wodurch können Halbleiterdioden beispielsweise verwendet werden? Zur Gleichrichtung von Wechselspannung. EC503. Welche typischen Schwellspannungen haben Germanium- und Siliziumdioden? Sie liegen bei Germanium zwischen 0,2 und 0,4 Volt, bei Silizium zwischen 0,6 und 0,8 Volt. EC504. Welches sind die Haupteigenschaften einer Schottky-Diode? Sehr niedrige Durchlassungsspannung und sehr hohe Schaltfrequenz. EC505. Welche Diode wird durch die Kennlinie 1 charakterisiert? Sie liegt bei 0,2 Volt und es ist eine Schottky-Diode. EC506. Welche Diode wird durch Kennlinie 2 charakterisiert? Sie liegt oberhalb von 0,2 Volt und ist eine Germaniumdiode. EC507. Welche Diode wird durch die Kennlinie 3 charakterisiert? Sie liegt bei 0,6 Volt und es ist eine Siliziumdiode. EC508. Welche Diode wird durch die Kennlinie 4 charakterisiert? Sie liegt oberhalb von 1,4 Volt und ist eine Leuchtdiode. EC509. Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitenden Zustand? 0,6 Volt bis 1,3 Volt. EC510. Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitenden Zustand? Minus 0,4 bis 0,3 Volt. EC511. Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitenden Zustand? Minus 1,3 Volt bis minus 2 Volt. EC512. Die Auswahlantworten enthalten Siliziumdioden mit unterschiedlichen Arbeitspunkten. Bei welcher Antwort befindet sich die Diode in leitenden Zustand? Minus 3 Volt bis minus 3,7 Volt. EC513. Bei welcher Bedingung wird eine Siliziumdiode leitend? An der Anode liegen 5,7 Volt, an der Kathode 5 Volt an. EC514. Wozu dient folgende Schaltung? Man sieht einen Widerstand und darunter eine Leuchtdiode. Es handelt sich um eine Leuchtanzeige. EC515. Eine Leuchtdiode mit einer Durchlassspannung von 1,4 Volt und einem Durchlassstrom von 20 mA soll an eine Spannungsquelle von 5 Volt angeschlossen werden. Berechnen Sie den Vorwiderstand. Die Größe des benötigten Vorwiderstandes beträgt 180 Ohm. EC516. Folgende Schaltung einer Leuchtdiode wird an einer Betriebsspannung von 5,5 Volt betrieben. Der Strom durch die Leuchtdiode soll 25 mA betragen, wobei die Durchlassspannung 1,75 Volt beträgt. Der notwendige Vorwiderstand muss folgende Werte haben: 150 Ohm, 0,1 Watt. EC517. Welches Bauteil wird durch das Schaltzeichen symbolisiert? Man sieht eine Diode mit einem Haken oben an der Seite. Es handelt sich um eine Z-Diode. EC518. Für welchen Zweck werden Z-Dioden primär eingesetzt? Zur Spannungsstabilisierung. Wozu dient folgende Schaltung? Man sieht an einer Parallelschaltung einen Widerstand und parallel dazwischen geschaltet ist eine Z-Diode. Es handelt sich um eine Spannungsstabilisierung. EC520. In welcher der folgenden Schaltung ist die Z-Diode zur Spannungsstabilisierung richtig eingesetzt? Wir haben eine Parallelschaltung. Links oben ist 12 Volt Plus angezeigt, dann gefolgt von einem Transistor. Und rechts ist plus 4,7 Volt angezeigt. Parallel dazwischen geschaltet ist eine Z-Diode unten mit 0 Volt. EC521. Eine unbelastete Z-Diode soll eine 13,8 Volt Betriebsspannung auf 5 Volt stabilisieren. Dabei soll ein Strom von 30 mA durch die Z-Diode fließen. Der Ausgang der Schaltung soll nicht belastet werden. Berechnen Sie den Wert des Vorwiderstandes. 293 Ohm. EC522. Folgende Schaltung mit einer Stabilisierungsschaltung mit Z-Diode ist gegeben. Der Strom durch die Z-Diode soll 25 mA betragen und der Laststrom ist 20 mA. Der Wert des notwendigen Vorwiderstandes beträgt 202 Ohm. Transistor EC601. Welches Bauteil kann als Schalter, Verstärker oder Widerstand eingesetzt werden? Transistor EC602. Ein Transistor ist ein Halbleiter-Bauelement. EC603. Was versteht man unter Stromverstärkung beim Transistor? Mit einem geringen Basisstrom wird ein großer Kollektorstrom gesteuert. EC604. Welche Transistortypen sind bipolare Transistoren? NPN und PNP-Transistoren. EC605. Welches Schaltzeichen stellt einen bipolaren Transistor dar? Kreis mit Basis, Emitter und Kollektor und Pfeil vom Basis weg. EC606. Bei diesem Bauelement handelt es sich um einen NPN-Transistor. EC607. Bei diesem Bauelement handelt es sich zu einem PNP-Transistor. Pfeil nach Platte als Eselsbrücke. EC608. Wie lauten die Bezeichnungen der Anschlüsse eines bipolaren Transistors? Emitter, Basis, Kollektor. EC609. Wie bezeichnet man die Anschlüsse des abgebildeten Transistors? 1 Kollektor, 2 Basis, 3 Emitter. EC610. Wie groß muss die Spannung UGBE in etwa sein, sodass sich der Transistor im leitenden Betriebszustand befindet? 0,6 Volt. EC611. Durch welchen Transistoranschluss fließt im leitenden Zustand der größte Strom? Emitter. EC612. In einer Schaltung wurden Spannungen der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotential gemessen. Bei welchen der folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom? Oben 5,6 Volt, links 2,0 Volt und unten 1,4 Volt. EC613. In einer Schaltung wurden die Spannungen der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotential gemessen. Bei welchen der folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom? Oben 0 Volt, links minus 5,6 und unten minus 6,2. EC614. In einer Schaltung wurden die Spannungen der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotential gemessen. Bei welchem der folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom? Oben minus 5,6, links minus 2,0, unten minus 1,4 Volt. EC615. In einer Schaltung wurden die Spannungen der Transistoranschlüsse gegenüber Massepotential gemessen. Bei welchem der folgenden Transistoren fließt Kollektorstrom? Oben 0 Volt, links plus 5,6, unten plus 6,2 Volt. Elektrische Spannung und deren Merkmale. Rein- und Parallelschaltung von Widerständen, Spulen und Kondensatoren. ED101. Wie teilt sich die Spannung an zwei in Reihe geschalteten Widerständen auf, wenn R1 ist gleich 5 mal so groß wie R2? U1 ist gleich 5 mal U2. ED102. Wie teilt sich die Spannung an zwei in Reihe geschalteten Widerständen auf, wenn R1 ist gleich 1/6 von R2 ist? U1 ist gleich U2 durch 6. ED103. Die Gesamtspannung U an folgenden Spannungsteiler beträgt 9 Volt. Die Widerstände haben die Werte R1 10 Kiloohm und R2 20 Kiloohm. Wie groß ist die Teilspannung U2? 6 Volt. ED104. Zwei Widerstände mit R1 ist gleich 100 Ohm und R2 ist gleich 400 Ohm sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand? 80 Ohm. ED105. Zwei Widerstände mit R1 ist gleich 50 Ohm und R2 ist gleich 200 Ohm sind parallel geschaltet. Wie groß ist der Gesamtwiderstand? 40 Ohm. ED106. Drei gleich große parallel geschaltete Widerstände haben einen Gesamtwiderstand von 1,7 Kiloohm. Welchen Wert hat jeder Einzelwiderstand? 5,1 Kiloohm. ED107. Welche Belastbarkeit kann die Zusammenschaltung von drei gleich großen Widerständen mit einer Einzelbelastbarkeit von je 1 Watt erreichen, wenn alle drei Widerstände entweder parallel oder in Reihe geschaltet werden? 3 Watt bei Parallel- und bei Reihenschaltung. ED108. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung gegeben? R1 ist gleich 500 Ohm, R2 ist gleich 500 Ohm und R3 1 Kiloohm. 500 Ohm. ED109. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung gegeben? R1 ist gleich 500 Ohm, R2 1,5 Kiloohm und R3 2 Kiloohm. 1 Kiloohm. ED110. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung? Gegeben R1 500 Ohm, R2 1000 Ohm und R3 1 Kiloohm. 1 Kiloohm. ED111. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der Schaltung? Gegeben R1 1 Kiloohm, R2 2000 Ohm und R3 2 Kiloohm. 2 Kiloohm. ED112. Wie groß ist der Gesamtwiderstand dieser Schaltung, wenn R1 1 Kiloohm, R2 3 Kiloohm und R3 1500 Ohm betragen? 2 Kiloohm. ED113. Wie groß ist der Gesamtwiderstand dieser Schaltung, wenn R1 10 Kiloohm, R2 2,5 Kiloohm, R3 500 Ohm und R4 600 Ohm betragen? 1 Kiloohm. ED114. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der dargestellten Schaltung? 250 Ohm. ED115. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der dargestellten Schaltung? 550 Ohm. ED116. Wie groß ist der Gesamtwiderstand der dargestellten Schaltung? 950 Ohm. ED117. Drei Kondensatoren mit den Kapazitäten C1 0,1 Mikrofarad, C2 150 Nanofarad und C3 50.000 Picofarad werden parallel geschaltet. Wie groß ist die Gesamtkapazität? 0,3 Mikrofarad. ED118. Wie groß ist die Gesamtkapazität von drei parallel geschalteten Kondensatoren von 22 Nanofarad, 0,033 Mikrofarad und 15.000 Picofarad? 0,070 Mikrofarad. ED119. Eine Reihenschaltung besteht aus drei Kondensatoren von je 0,33 Mikrofarad. Wie groß ist die Gesamtkapazität dieser Schaltung? 0,110 Mikrofarad. ED120. Welche Gesamtkapazität ergibt sich bei einer Reihenschaltung der Kondensatoren 100 Mikrofarad, 200.000 Nanofarad und 200 Mikrofarad? 50 Mikrofarad. ED121. Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung gegeben? C1 10 Nanofarad, C2 10 Nanofarad, C3 5-Nano-Fahrrad, 10-Nano-Fahrrad, ED-122. Welche Gesamtkapazität hat die Schaltung, wenn C1 2 Mikrofarad, C2 1 Mikrofarad und C3 1 Mikrofarad betragen? 1 Mikrofarad. ED-123. Welche Gesamtkapazität hat die folgende Schaltung, gegeben C1 8 Nanofarad, C2 4 Nanofarad, C3 4 Nanofarad? 4 Nanofarad. ED-124. Welche Gesamtkapazität hat diese Schaltung, wenn C1 200 Nanofarad, C2 100 Nanofarad und C3 100.000 Picofarad betragen? 100 Nanofarad. Schwingkreise und Filter. ED201. Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet? Auf der X-Achse liegt Leistung an, auf der Y-Achse Frequenz. Die Kurve geht gerade bis zu einer gestrichelten Linie und fällt dann ab. Das nennt man Tiefpass. ED202. Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet? X-Achse Leistung, Y-Achse Frequenz. Die Kurve fängt unten links bei 0 an und steigt nach oben durch eine gestrichelte Linie. Das nennt man Hochpass. ED203. Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet? Man kann auf der Y-Achse eine Kurve sehen, die durch die gestrichelte Linie hoch und dann wieder runter verläuft. Bandpass. ED204. Wie wird die dargestellte Filtercharakteristik bezeichnet? Man sieht auf der Frequenzlinie eine gerade Linie, die dann bei einer gestrichelten Linie nach unten abfällt. Das nennt sich Bandsperre. ED205. Der im folgenden Bild dargestellte Impedanzfrequenzgang ist typisch für einen Serienschwingkreis. Man sieht auf der X-Achse den Wert Z und auf der Y-Achse den Wert F. Man sieht dort eine Kurve, die wie ein V nach unten verläuft und wieder hochgeht. ED206. Der im folgenden Bild dargestellte Impedanzfrequenzgang ist typisch für. Man sieht auf der X-Achse den Wert Z und auf der Y-Achse den Wert F. Auf dieser F-Achse sieht man einen Berg. Es handelt sich um einen Parallelschwingkreis. ED207. Wie verhält sich ein Parallelschwingkreis bei der Resonanzfrequenz? Wie ein hochohmiger Widerstand. ED208. Was stellt die folgende Schaltung dar? Man sieht eine Parallelschaltung, wo auf der obersten Linie ein Widerstand ist und parallel ist ein Kondensator geschaltet. Es handelt sich um einen Tiefpass. ED209. Was stellt folgende Schaltung dar? Man sieht eine Parallelschaltung. Oben ist eine Spule anzusehen. Parallel geschaltet ist ein Kondensator. Es ist ein Tiefpass. ED210. Welche Schaltung könnte für die Tiefpassfilterung in einem Mikrofonverstärker eingesetzt werden? Man sieht eine Parallelschaltung. Oben ist ein Widerstand zu sehen und es sind zwei Kondensatoren parallel geschaltet. ED211. Was stellt folgende Schaltung dar? Man sieht eine Parallelschaltung. Oben ist ein Kondensator und parallel ist ein Widerstand geschaltet. Es handelt sich um einen Hochpass. ED212. Was stellt folgende Schaltung dar? Man sieht eine Parallelschaltung. Oben ist ein Kondensator und parallel ist eine Spule geschaltet. Es ist ein Hochpass. ED213. Welche Schaltung stellt ein Hochpassfilter dar? Man sieht eine Parallelschaltung. Oben ist ein Kondensator verbaut. Parallel geschaltet sind zwei Spulen. ED214. Was stellt folgende Schaltung dar? Man sieht eine Parallelschaltung. Oben ist eine Spule geschaltet und parallel zu dieser Spule ein Kondensator. Das ist ein Sperrkreis. ED215. Was stellt folgende Schaltung dar? Man sieht eine Parallelschaltung und zwischen der Parallelschaltung ist in Reihe ein eine Spule und einen Kondensator geschaltet. Das ist ein Saugkreis. ED216. Welche Kondensatoren sollen vorzugsweise für HF-Filter verwendet werden? Keramik- und Luftkondensatoren. Strom- und Spannungsversorgung. ED301. Welche Eigenschaften sollten Gleichspannungsquellen aufweisen? Gleichspannungsquellen sollten bei Belastung eine hohe Spannungskonstanz haben. ED302. Welche Eigenschaften hat ein Schaltnetzteil? Hoher Wirkungsgrad, geringes Gewicht, geringes Volumen. ED303. Welches ist der Hauptnachteil eines Schaltnetzteils? Ein Schaltnetzteil kann hochfrequente Störungen erzeugen. Welchen Verlauf hat die Spannung U? Man sieht einen Trafo. Auf der rechten Seite ist eine Diode und ein Widerstand verbaut. Richtig ist die Zeichnung zwei Sinuskurven, die nur den oberen Teil anzeigen. Verstärker. ED401. Was versteht man in der Elektronik unter Leistungsverstärkung? Die Ausgangsleistung ist gegenüber der Eingangsleistung größer und dazu ist eine Spannungsquelle notwendig. ED402. Worum handelt es sich bei dieser Schaltung? NF-Verstärker. ED403. Für welchen Zweck werden HF-Leistungsverstärker eingesetzt? Anhebung des Sendesignals. Oszillator. ED501. Was ist ein LC-Oszillator? Es ist ein Schwingungserzeuger, wobei die Frequenz von einer Spule und einem Kondensator als Schwingkreis bestimmt wird. ED502. Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators, wenn bei zunehmender Temperatur die Kapazität des Kondensators größer wird? Die Frequenz wird niedriger. ED503. Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators, wenn bei zunehmender Temperatur die Kapazität des Kondensators kleiner wird? Die Frequenz wird höher. ED504. Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators, wenn bei zunehmender Temperatur die Induktivität der Spule größer wird? Die Frequenz wird niedriger. ED505. Wie verhält sich die Frequenz eines LC-Oszillators, wenn bei zunehmender Temperatur die Induktivität der Spule kleiner wird? Die Frequenz wird höher. ED506. Bei einem Quarzoszillator handelt es sich um einen Schwingungserzeuger, bei dem die Frequenz durch einen Quarz bestimmt wird. ED507. Der Vorteil von Quarzoszillatoren gegenüber LC-Oszillatoren liegt darin, dass sie eine bessere Frequenzstabilität aufweisen. Modulations- und Übertragungsverfahren. EE101. Welches der folgenden Diagramme zeigt einen unmodulierten Träger? Man sieht eine Amplitudenfrequenz, die konstant ist in ihrer Sinusschwingung. Amplitudenmodulation AM, SSB, CW, EE201. Wie unterscheidet sich SSB von AM in Bezug auf die Bandbreite? SSB beansprucht weniger als die halbe Bandbreite der Modulationsart AM. EE202. Wie groß ist in etwa die HF-Bandbreite, die für die Übertragung eines SSB-Signals erforderlich ist? Sie entspricht der Bandbreite des NF-Signals. EE203. Ein Träger von 21,250 MHz wird mit der NF-Frequenz von 1 kHz in SSB, in Klammern unteres Seitenband, moduliert. Welche Frequenz tritt im ideal modulierten HF-Signal auf? 21,251 MHz. EE204. Ein Träger von 3,65 MHz wird mit der NF-Frequenz von 2 kHz in SSB, in Klammern LSB, modelliert. Welche Frequenz
Frequenzen treten im modulierten HF-Signal hauptsächlich auf. 3,648 MHz. EE205. Welche der aufgeführten Maßnahmen verringert die Ausgangsleistung eines SSB-Senders? Verringern der NF-Amplitude. EE206. Was bewirkt eine zu geringe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver? Geringe Ausgangsleistung. EE207. Wie groß ist die Bandbreite von CW im Vergleich zu einem Sprachsignal in SSB oder AM? In beiden Fällen weist CW eine kleinere Bandbreite auf. Frequenz- und Phasenmodulation. EE301. Welches Modulationsverfahren zeigt das Bild? FM. EE302. FM hat gegenüber SSB den Vorteil der geringeren Beeinflussung durch Amplitudenstörung. EE303. Welches der nachfolgenden Modulationsverfahren wird am wenigsten durch Amplitudenstörung in Kraftfahrzeugen beeinträchtigt? FM. EE304. Größere Frequenzhub führt bei einem FM-Sender zu einer größeren HF-Bandbreite. EE305. Durch welche Maßnahme kann eine zu große Bandbreite einer FM-Aussendung verringert werden? Durch die Verringerung der Hubeinstellung. EE306. Wodurch wird bei Frequenzmodulation die Lautstärkeinformation übertragen? Durch die Trägerfrequenzauslenkung. Digitale Übertragungsverfahren. EE401. Welcher Unterschied besteht zwischen der Bandbreite und der Datenübertragungsrate? Als Bandbreite wird die genutzte Frequenzbereich in Hertz und als Datenübertragungsrate die je Zeiteinheit übertragene Datenmenge in Bit pro Sekunde bezeichnet. EE402. Welche Modulation wird am Transceiver eingestellt, um ein schmalbandiges digitales Signal, zum Beispiel BPSK31 oder FT8, das per Audiosignal als NF eingespeist wird, unter Beibehaltung der Bandbreite in HF umzusetzen? Einseitenmodulation, SSB, EE403. Bei der Aussendung eines digitalen Signals mittels eines Funkgerätes in SSB-Einstellung beträgt die NF-Bandbreite des in das Funkgerät eingespeisten Signals 50 Hertz. Wie groß ist die HF-Bandbreite? 50 Hertz. EE404. Wie viele digitale Signale unterschiedlicher Stationen können mit einem analogen Funkgerät 2,4 kHz SSB-Bandbreite und einen über die Audioschnittstelle angeschlossenen Computer gleichzeitig empfangen und dekodiert werden? Es können je nach Art der Signale ein oder mehrere Signale empfangen werden. EE405. Wie können Sie automatische Empfangsberichte zur Aussendung erhalten, zum Beispiel um die Reichweite Ihrer Sendeanlage zu testen? Durch Aussendung einer Nachricht mittels geeigneten digitalen Verfahren, zum Beispiel CW oder WSPR, und Suche nach Ihrem Rufzeichen auf passenden Internetplattformen. EE406. Welches der folgenden Diagramme zeigt einen erkennbar durch Amplitudenumtastung ASK modulierten Träger? Man sieht die Amplitude, erst eine große Sinuswelle, dann eine kleine Sinuswelle, dann wieder eine große Sinuswelle und dann wieder eine kleine Sinuswelle. EE407. Welches der folgenden Diagramme zeigt einen erkennbar durch Frequenzumtastung FSK modulierten Träger? Man sieht auf der Amplitudenwelle erst die Amplitudenwellen bzw. die Sinuskurven dicht zusammen, dann gehen sie leicht auseinander, dann gehen sie wieder dicht zusammen und gehen dann wieder leicht auseinander auf der T-Linie. EE408. Was ist Audio Frequency Shift Keying, AFSK? Ein durch Frequenzumtastung erzeugtes NF-Signal, mit dem ein Hochfrequenzträger, zum Beispiel mittels FM, moduliert werden kann. EE409. Wie werden bei Zeitmultiplexverfahren, TDMA, mehrere Signale gleichzeitig übertragen?
im schnellen zeitlichen Wechsel auf derselben Frequenz. EE 410. Wie werden bei Frequenzmultiplexverfahren FDMA mehrere Signale gleichzeitig übertragen, zeitgleich auf unterschiedlichen Frequenzen? EE 411. Wie werden bei Code-Multiplex-Verfahren CDMA mehrere Signale gleichzeitig übertragen, zeitgleich mit Spreizkodierung im selben Frequenzbereich? EE 412. Wie können Informationen innerhalb eines paketvermittelten Netzes zwischen zwei Stationen ausgetauscht werden, die sich nicht direkt erreichen können? Durch Weiterleitung über Zwischenstationen, Paketweiterleitung. EE 413. Was ergibt sich aus der eingestellten IP-Adresse und Subnetzmaske einer Kommunikationsschnittstelle beim Internetprotokoll IP, der direkt, das heißt ohne Router, über die Schnittstelle erreichbare Adressbereich? EE 414. Kann das Internetprotokoll IP im Amateurfunk verwendet werden? Ja, es ist nicht auf das Internet beschränkt. EE 415. Welcher Unterschied zwischen ATV und SSTV ist richtig? SSTV überträgt Standbilder, ATV bewegte Bilder. Sender und Empfänger. EF 101. Was stellt nachfolgende Schaltung dar? Ein Detektorempfänger. EF 102. Welchen Vorteil bietet ein Überlagerungsempfänger gegenüber einem Geradeausempfänger? Bessere Trennschärfe. Empfängerstufen EF 201. Welche wesentlichen Ausgangsfrequenzen erzeugt die in der Abbildung dargestellte Stufe? Links 21 MHz, ein Mischer, unten 31,7 MHz, rechts Fragezeichen. 10,7 MHz und 52,7 MHz. EF 202. Ein Mischer wäre die Frequenzen 28 MHz und 38,7 MHz zugeführt. Welche Mischfrequenzen werden hauptsächlich erzeugt? 10,7 MHz und 66,7 MHz. EF 203. Welche sind die erwünschten Produkte, die bei der Mischung der Frequenzen 30 MHz und 39 MHz am Ausgang des Mischers entstehen? 9 MHz und 69 MHz. EF 204. Einem Mischer werden die Frequenzen 136 MHz und 145 MHz zugeführt. Welche Mischfrequenzen werden hauptsächlich erzeugt? 9 MHz und 281 MHz. EF 205. Welche sind die erwünschten Produkte, die bei der Mischung der Frequenzen 136 MHz und 145 MHz am Ausgang des Mischers entstehen? 9 MHz und 281 MHz. EF 206. Wie sollte eine Mischstufe beschaffen sein, um unerwünschte Abstrahlung zu vermeiden? Sie sollte gut abgeschirmt sein. EF 207. Wie sollte ein Oszillator aufgebaut werden, um unerwünschte Abstrahlung zu vermeiden? Er sollte durch ein Metallgehäuse abgeschirmt werden. EF 208. Wo liegt bei einem Direktüberlagerungsempfänger üblicherweise die Oszillatorfrequenz für den Mischer? Sie liegt in nächster Nähe zur Empfangsfrequenz. EF 209. Welchen Zweck dient ein BFO in einem Empfänger? Zur Hilfsträgererzeugung, um CW- oder SSB-Signale hörbar zu machen. EF 210. Wozu führt eine schmale Empfängerbandbreite? Höhere Trennschärfe. EF 211. Womit werden Pegelschwankungen des NF-Ausgangssignals verringert, die durch Schwankungen im HF-Eingangssignal hervorgerufen werden? Automatische Verstärkungsregelung. EF 212. Was bedeutet an einem Schalter eines Empfängers die Abkürzung AGC? Automatische Verstärkungsregelung. Automatic Gain Control. EF 213. Welche Aufgabe hat das Rauschunterdrückungsverfahren in Klammern Noise Reduction in einem Empfänger? Verringerung des Rauschanteils im Signal.
EF214. Welche Baugruppe könnte in einem Empfänger gegebenenfalls dazu verwendet werden, impulsförmige Störungen auszublenken? Noise-Blenker. EF215. Welche Baugruppe kann empfangsseitige Störungen in einem schmalen Frequenzbereich unterdrücken? Notch-Filter. EF216. Welches Diagramm stellt den Frequenzverlauf eines Empfänger-Notch-Filters dar? X-Achse gleich U, Y-Achse gleich F. Man sieht in der Mitte eine gestrichelte Linie von oben nach unten und genau dazwischen ist ein V dargestellt. EF217. Welche Baugruppe vermindert die Übersteuerung eines Empfängereingangs? Dämpfungsglied. EF218. An welcher Stelle einer Amateurfunkanlage sollte ein UHF-Vorverstärker eingefügt werden? Möglichst direkt an der UHF-Antenne. EF219. Manche FM-Transceiver verfügen über einen analogen Datenanschluss, zum Beispiel mit Data beschriftet oder als 9600 Port bezeichnet. Welcher Punkt im dargestellten Empfangszweig wird über diesen Anschluss üblicherweise herausgeführt? Punkt 4 zwischen FM und NF-Filter im Demulator. Sender und Senderstufen EF301. Auf welcher Frequenz muss der Quarzoszillator schwingen, damit nach dem Blockschaltbild von der PA die Frequenz 145,200 MHz verstärkt wird? 12,1 MHz. EF302. Am Ausgang A dieser Frequenzaufbereitung wird eine Frequenz von 21,36 MHz gemessen. Welche Frequenz hat der VFO? 3,560 MHz. EF303. Das Blockschaltbild stellt die Frequenzaufbereitung eines Mehrbandsenders dar. Welche Frequenz entsteht am Ausgang A, wenn der VFO auf 3,51 MHz eingestellt ist? 14,04 MHz. EF304. Der VFO eines Senders ist schwankenden Temperaturen unterworfen. Welche wesentliche Auswirkung könnte dies haben? Die Frequenz des Oszillators ändert sich langsam. EF305. Was bewirkt die ALC Automatic Level Control bei zu starker NF-Signal in einem Transceiver? Sie reduziert die Amplitude des Signals im Senderzweig vor dem Leistungsverstärker. EF306. Wie heißt die Stufe in einem Sender, welche die Eigenschaft hat, leiser Anteil eines Sprachsignals gegenüber den Lauten etwas anzuheben? Dynamikkompressor. EF307. Welcher Frequenzgang ist am besten für den Mikrofonverstärker eines Sprechfunksgerätes geeignet? Man sieht eine Grafik mit X-Achse UA und Y-Achse Kilohertz und die getrennten Linien liegen zwischen 0,3 und 3,0 Kilohertz und das ist auch der Frequenzbereich. EF308. Über welche Bandbreite sollte der in der Blockschaltung dargestellte NF-Verstärker für eine gute Sprachverständlichkeit mindestens verfügen? 2,5 Kilohertz. EF309. Welcher der eingezeichneten Punkte in einem FM-Sender ist für die Zuführung eines 9600 Baud-Datensignals am besten geeignet? Punkt 2. Zwischen NF und FM-Modulator. EF310. Welche Bandbreite sollte das nachgeschaltete Filter zur Unterdrückung eines Seitenbandes bei der Erzeugung eines SSB-Telefoniesignals haben? 2,4 kHz. Leistungsverstärker EF401. Die Ausgangsleistung eines Senders ist die unmittelbar nach dem Senderausgang messbare Leistung
bevor sie Zusatzgeräte durchläuft. EF402. Wie und wo wird die Ausgangsleistung eines SSB-Senders gemessen? Die maximale Hull-Kurvenleistung PEP wird gemessen direkt am Senderausgang bei Ein- oder Zweitonaussteuerung. EF403. Wie ist die Ausgangsstufe eines SSB-Senders aufgebaut? Als linearer Verstärker. EF404. Wann sollte ein Sender auf mögliche Oberwellenaussendungen überprüft werden? Wenn der Arbeitspunkt der Endstufe neu justiert wurde. EF405. Wie sollte die Stromzufuhr in einem Sender beschaffen sein? Sie sollte gegen HF-Einstrahlung gut entkoppelt sein. Konverter und Transverter. EF501. Welche der nachfolgenden Antworten trifft für die Wirkungsweise eines Transverters zu? Ein Transverter setzt beim Empfang zum Beispiel ein 70 cm Signal in das 10 Meter Band und beim Senden das 10 Meter Sendesignal auf das 70 cm Band um. EF502. Durch welchen Vorgang setzt ein Transverter einen Frequenzbereich in einen anderen um? Durch Mischung. EF503. Was stellt folgendes Blockschaltbild dar? Einen Transverter für das 2-Meter-Band. EF504. Was stellt die nachfolgende Schaltung dar? Einen 13 cm Konverter für einen VHF-Sender. EF505. Warum soll der Lokaloszillator XO in Klammern in einem Transverter für Satellitenbetrieb mit einer Uplink-Frequenz von 2,4 GHz temperaturstabilisiert oder durch ein höherwertiges Frequenznormal synchronisiert sein? Da die Frequenz des Oszillators für die Sendefrequenz vervielfacht wird, vervielfacht sich auch die Abweichung, die für SSB-Betrieb zu groß wäre. Digitale Signalverarbeitung, EF601. Folgendes Blockschaltbild stellt das Prinzip einer digitalen Signalverarbeitung dar. Welche Aufgaben haben die beiden Blöcke 1 und 2? 1 AD-Umsetzer, 2 DA-Umsetzer. Dazwischen ist die digitale Signalverarbeitung. EF602. Was ist die Voraussetzung, um ein analoges Signal mit digitaler Signalverarbeitung zu filtern? Das Eingangssignal muss zunächst digitalisiert werden. EF603. Worauf deutet die Bezeichnung SDR bei einem Transceiver oder Empfänger hin? Zumindest ein Teil der Signalaufbereitung ist in Software realisiert. Antennen und Übertragungsleitung. Antennen, EG101. Wie nennt man eine Schleifenantenne, die aus drei gleich langen Drahtstücken besteht? Delta-Loop-Antenne. EG102. Eine Drahtantenne für den Amateurfunk im Kurzwellenbereich kann grundsätzlich eine beliebige Länge haben. EG103. Welche Antenne ist hier dargestellt? Entgespeiste Antenne mit einfachem Antennenanpassglied. EG104. Welche Antennenart ist hier dargestellt? Fuchsantenne. EG105. Welche Antennenform eignet sich für Sendebetrieb und weist dabei im Nahfeld ein starkes magnetisches Feld auf? Eine magnetische Ringantenne mit einem Umfang von etwa 1/10 Lambda. EG106. Was sind gebräuchliche Kurzwellen-Amateurfunk-Sendeantennen? Langdrahtantenne, Yagi-Uda-Antenne, Dipolantenne, Windom-Antenne, Delta-Loop-Antenne. EG107. Sie wollen verschiedene Antennen für den Funkbetrieb auf Kurzwelle für das 80-Meter-Band testen. Welche drei Antennen sind besonders geeignet? Dipol, Delta Loop, W3, DZZ-Antenne. EG108. Warum ist eine 5/8-Lambda-Antenne besser als eine 1/4-Antenne für VHF-UHF-Mobilbetrieb geeignet? Sie hat mehr Gewinn. EG109. Berechnen Sie die elektrische Länge eines 5/8-Lambda-langen Vertikalstrahlers für das 10-Meter-Band in Klammern 28,5 MHz. 6,58 Meter. EG110. Die Länge des Drahtes zur Herstellung eines Faltdipols entspricht einer Wellenlänge. EG111. Das folgende Bild enthält eine einfache Richtantenne. Die Bezeichnungen der Elemente in numerischer Reihenfolge lauten 1 Reflektor, 2 Strahler, 3 Direktor. EG112. Welcher Standort ist für eine HF-Richtantenne am besten geeignet, um mögliche Beeinflussungen bei den Geräten des Nachbarn zu vermeiden? So hoch und weit weg wie möglich. EG113. Eine scharf bündelnde Antenne für den Mikrowellenbereich besteht häufig aus einem paraboloid geformten Spiegelkörper und eine Erregerantenne, Feed. EG114. Welcher Durchmesser sollte für eine Parabolspiegelantenne im Hinblick auf möglichst hohen Gewinn gewählt werden? Mindestens 5 Wellenlängen Lambda der verwendeten Frequenz. Antennenmerkmale. EG201. Der Verkürzungsfaktor ist das Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit entlang einer Leitung zur Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum. EG202. Welcher Prozentsatz entspricht dem Verkürzungsfaktor, in Klammern Korrekturfaktor, der üblicherweise für die Berechnung der Länge einer Drahtantenne verwendet wird? 95%. EG203. Welche Antenne zur Strom- und Spannungsverteilung auf einem Dipol ist richtig? An den Enden eines Dipols entsteht immer ein Stromknoten und ein Spannungsbauch. EG204. Ein Dipol wird stromgespeist, wenn an seinen Einspeisepunkt ein Spannungsknoten und ein Strombauch vorhanden sind. Er ist dann niederohmig. EG205. Ein Dipol wird spannungsgespeist, wenn an seinem Einspeisepunkt ein Spannungsbauch und ein Stromknoten liegt. Er ist dann hochohmig. EG206. Ein Halbwellendipol wird auf der Grundfrequenz in der Mitte stromgespeist. EG207. Die Fußpunktimpedanz eines mittengespeisten Halbwellendipols in einer Höhe von mindestens einer Wellenlänge über dem Boden beträgt ungefähr 75 Ohm. EG208. Der Fußpunktwiderstand in der Mitte eines Halbwellendipols beträgt je nach Aufbauhöhe ungefähr 40 bis 90 Ohm. EG209. Welchen Eingangswiderstand hat ein gestreckter, mittengespeister Halbwellendipol? Circa 40 bis 90 Ohm. EG210. Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand hat ein Faltdipol? Circa 240 bis 300 Ohm. EG211. Welchen Eingangswiderstand hat eine Ground-Plane-Antenne? Circa 30 bis 50 Ohm. EG212. An welchem Element einer Yagi-Uda-Antenne erfolgt die Energieanspeisung? Sie erfolgt am Strahler. EG213. Welche Antenne gehört nicht zu den symmetrischen Antennen? Groundplane. EG214. Welches der Bilder zeigt das Strahlungsdiagramm eines Halbwellendipols? Strich, linksen Kreis, rechtsen Kreis. Sieht aus wie eine 8. EG215. Für welche Antenne ist dieses Strahlungsdiagramm typisch? Linksen Kreis, rechtsen Kreis, dazwischen ein Strich, senkrecht, Halbwellendipol. EG 216. Für welche Antenne ist dieses Strahlungsdiagramm typisch? Man sieht einen Dreistern mit jeweils einer Halbblase zwischen den einzelnen drei Sternen. Eine Ground Plane. EG 217. Dieses Strahlungsdiagramm ist typisch für eine Richtantenne. Man sieht einen senkrechten Strich, links davon ist ein kleiner Kreis, rechts davon ein großer Tropfen. EG 218. Für welche Antenne ist dieses Strahlungsdiagramm typisch? Man sieht einen senkrechten Strich und zwischen den senkrechten Strich ist links ein kleiner Tropfen und rechts ein großer Tropfen. Es ist eine Yagi-Uda-Antenne. EG 219. Eine Halb-Lambda-Vertikalantenne erzeugt einen flachen Abstrahlwinkel. EG 220. Der Gewinn von Antennen wird häufig in dBi angegeben. Auf welche Vergleichsantenne bezieht man sich dabei? Man bezieht sich dabei auf den Isotropstrahler. EG 221. Ein Antennenhersteller gibt den Gewinn einer Antenne mit 5 dBd an. Wie groß ist der Gewinn einer Antenne in dBi? 7,15 dBi. EG 222. Die Polarisation einer Antenne wird nach der Ausrichtung der elektrischen Feldkomponente in der Hauptstrahlrichtung in Bezug zur Erdoberfläche angegeben. EG 223. Eine im Außenbereich installierte Senderantenne hat den Vorteil, dass die Kopplung mit den elektrischen Leitungen im Haus reduziert wird. Übertragungsleitung. EG 301. Der Wellenwiderstand einer Leitung ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leistungsabschluss. EG 302. Welche Leitungen sollten für die HF-Verbindung zwischen Einrichtungen in der Amateurfunkstelle verwendet werden, um unerwünschte Abstrahlung zu vermeiden? Hochwertige Koaxialkabel. EG 303. Welche der folgenden Koaxialstecker besitzt einen definierten Wellenwiderstand von 50 Ohm bis in den Gigahertz-Bereich und hat die höchste Spannungsfestigkeit für die Übertragung hoher Leistungen? N-Stecker. EG 304. Wann ist eine Speiseleitung unsymmetrisch? Wenn die beiden Leiter unterschiedlich geformt sind, zum Beispiel Koaxialkabel. EG 305. Welche Vorteile hat eine Paralleldraht-Speiseleitung gegenüber der Speisung über ein Koaxialkabel? Sie hat geringere Dämpfung und hohe Spannungsfestigkeit. EG 306. Um Ordnung in der Amateurfunkstelle herzustellen, verlegen Sie alle Netzanschlusskabel und HF-Speiseleitungen in einen Kabelkanal. Welchen Nachteil kann diese Maßnahme haben? Die nebeneinander liegenden HF- und Netzkabel könnten Einkopplungen in das Versorgungsnetz hervorrufen. EG 307. Die Skizze zeigt den Aufbau einer Amateurfunkstelle. Die Summe aller Kabelverluste in Dezibel betragen 5 dB. Kabel 1 hat eine Dämpfung von 2 dB, Kabel 2 eine Dämpfung von 3 dB. Nur diese beiden dB-Werte müssen addiert werden. EG 308. Eine HF-Ausgangsleistung von 100 Watt wird in eine angepasste Übertragungsleitung eingespeist. Am antennenseitigen Ende der Leitung beträgt die Leistung 50 Watt bei einem SWR von 1. Wie hoch ist die Leitungsdämpfung? 3 dB. EG 309. Am Ende einer Antennenleitung ist nur noch ein Viertel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels? 6 dB. EG 310. Am Ende einer Antennenleitung ist nur noch ein Zehntel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels? 10 dB. EG 311. Ein 100 Meter langes Koaxialkabel hat eine Dämpfung von 20 dB bei 145 MHz. Wie hoch ist die Dämpfung bei einer Länge von 20 Metern?
4 dB. EG 312. Welche Dämpfung ergibt sich auf der Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms für ein 100 Meter langes Koaxialkabel mit Voll-PE-Dielektrikum 4,95 mm Durchmesser Typ RG 58 bei 145 MHz 20 dB. EG 313. Welche Dämpfung ergibt sich auf der Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms für ein 15 Meter langes Koaxialkabel mit Voll-PE-Dielektrikum 4,95 mm Durchmesser Typ RG 58 bei 145 MHz 3 dB. EG 314. Welche Dämpfung ergibt sich auf der Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms für ein 50 Meter langes Koaxialkabel mit Voll-PE-Dielektrikum 2,8 mm Durchmesser Typ RG 174 bei 145 MHz 20 dB. EG 315. Welche Dämpfung ergibt sich auf der Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms für ein 40 Meter langes Koaxialkabel PE-Schaumdielektrikum mit 12,7 mm Durchmesser bei 435 MHz 2,8 dB. EG 316. Welche Dämpfung ergibt sich auf der Grundlage des Kabeldämpfungsdiagramms für ein 40 Meter langes Koaxialkabel mit PE-Schaumdielektrikum und 10,3 mm Durchmesser im 23 cm Band in Klammern 1296 MHz 8,2 dB. Anpassung, Transformation, Symmetrierung und Mantelwellen. EG 401. Am Eingang einer Antennenleitung misst man ein SWR von 3. Wie groß ist dort in etwa die rücklaufende Leistung, wenn die vorlaufende Leistung 100 Watt beträgt? 25 Watt. EG 402. Sie messen ein Stehwellenverhältnis in Klammern SWR von 3. Wie viel Prozent der vorlaufenden Leistung werden reflektiert? 25%. EG 403. Sie messen ein Stehwellenverhältnis SWR von 3. Wie viel Prozent der vorlaufenden Leistung werden abgegeben? 75%. EG 404. Die Darstellung zeigt die bei Ankopplung eines Koaxialkabels an eine Antenne auftretenden Ströme. Wie wird der mit I3 bezeichnete Strom genannt? Mantelstrom. EG 405. Mantelwellen auf dem Koaxialkabel zur Antenne können zu Störung anderer Geräte und Störung des eigenen Empfangs führen. EG 406. Welche Effekte treten auf, wenn ein Halbwellendipol mit einem Koaxkabel gleicher Impedanz mittig gespeist wird? Die Richtcharakteristik der Antenne wird verformt und es treten Mantelwellen auf. EG 407. Wozu wird ein Symmetrierglied, in Klammern Balloon, beispielsweise verwendet? Zum Anschluss eines Koaxialkabels an eine Dipolantenne. EG 408. Auf einem Ferritkern sind einige Windungen Koaxialkabel aufgewickelt. Mit diesem Aufbau lassen sich Mantelwellen dämpfen. Strahlungsleistung EIRP und ERP. EG 501. Die äquivalente isotrope Strahlungsleistung EIRP ist das Produkt aus der Leistung, die unmittelbar der Antenne zugeführt wird und ihrem Gewinn in einer Richtung bezogen auf den isotropen Strahler. EG 502. Nach welcher der Antworten kann die EIRP berechnet werden? PIRP ist gleich, Klammer auf, P-Sender minus P-Verluste, Klammer zu, mal G-Antenne, Komma, bezogen auf einen isotropen Strahler. EG 503. Ein HF-Verstärker für 5,7 GHz speist eine Ausgangsleistung von 250 mW ohne Leistungsverluste direkt in einen Parabolspiegel mit einem Gewinn von 26 dBi ein. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung EIRP? 100 Watt. EG504, ein HF-Verstärker für 10,4 GHz, speist eine Ausgangsleistung von 5 Watt direkt in einem Parabolspiegel mit einem Gewinn von 36 dBi ein. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung EIRP? 20.000 Watt. EG505, an einem Sender mit 100 Watt Ausgangsleistung, ist eine Antenne mit einem Gewinn von 11 dBi angeschlossen. Die Dämpfung des Kabels beträgt 1 dB. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung EIRP? 1000 Watt. EG506. Ein Sender mit 75 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2,15 dB in Klammern Faktor 1,64 Kabelverluste hat, an eine Dipolantenne angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt? 75 Watt. EG507. An einem Sender mit 100 Watt Ausgangsleistung ist eine Dipolantenne angeschlossen. Die Dämpfung des Kabels beträgt 10 dB. Wie hoch ist die äquivalente isotrope Strahlungsleistung EIRP? 16,4 Watt. EG508. Ein Sender mit 5 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 2 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 5 dB Gewinn auf den Dipol bezogen angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne abgestrahlt? 16,4 Watt. EG509. Ein Sender mit 0,6 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1 dB Kabelverluste hat, an eine Richtantenne mit 11 dB Gewinn auf Dipol bezogen angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne maximal abgestrahlt? 9,8 Watt. EG510. Ein Sender mit 8,5 Watt Ausgangsleistung ist über eine Antennenleitung, die 1,5 dB Kabelverluste hat, an eine Antenne mit 0 dB Gewinn auf den Dipol bezogen angeschlossen. Welche EIRP wird von der Antenne abgestrahlt? 9,9 Watt. EG511. Sie möchten für Ihre Sendeanlage keine Anzeige einer ortsfesten Amateurfunkanlage nach § 9 BEM FV abgeben. Wie hoch darf die Sendeleistung für Ihre Vertikalantenne mit 5,15 dBi Gewinn ohne Berücksichtigung der Kabelverluste maximal sein, damit die Strahlungsleistung von 10 Watt EIRP nicht überschritten wird? 3 Watt. Wellenausbreitung und Ionosphäre. EH101. Wie kommt die Fernausbreitung einer Funkwelle auf den Kurzwellenbändern zustande? Sie kommt zustande durch die Refraktion, Brechung an elektrisch aufgeladenen Luftschichten in der Ionosphäre. EH102. In welcher Höhe befinden sich für die Kurzwellenfernausbreitung DX wichtige ionosphärische Regionen? Sie befinden sich ungefähr in 130 bis 450 Kilometer Höhe. EH103. Welche ionosphärische Region ermöglicht im Wesentlichen Weitverkehrsverbindungen im Kurzwellenbereich? F2-Region. EH104. Welche ionosphärische Region ermöglicht DX-Verbindungen im 80-Meter-Band in der Nacht? Die F2-Region. EH105. Welchen Einfluss hat die D-Region auf die Fernausbreitung? Die D-Region führt tagsüber zu starker Dämpfung im 80 und 160 Meter Band. EH106. Welche ionosphärische Region sorgt während der Sommermonate für gelegentlich gute Ausbreitung von oberen Kurzwellenbereich bis in den UKW-Bereich? Die E-Region. EH107. Die Sonnenaktivität ist einem regelmäßigen Zyklus unterworfen. Welchen Zeitraum hat dieser Zyklus ungefähr? 11 Jahre. Kurzwellenausbreitung. EH201. Unter der toten Zone wird der Bereich verstanden, der durch die Bodenwelle nicht mehr erreicht wird und durch die Raumwelle noch nicht erreicht wird. EH202. Was kann durch das Zusammenwirken von Raum und Bodenwelle verursacht werden? Feldstärke-Schwankungen in Klammern Fading. EH203. Wie nennt man den Feldstärkenschwund durch Überlagerung von Boden- und Raumwelle? Fading. EH204. Was bedeutet die MUF bei den Kurzwellenausbreitungen? Höchste nutzbare Frequenz. EH205. Welche Aussage ist für das Sonnenfleckenmaximum richtig? Die Sonnenaktivität ist sehr hoch und führt zu stärkerer Ionisation in der F-Region. EH206. Eine stärkere Ionisierung der F2-Region führt zu einer höheren MUF. EH207. Sie führen Funkbetrieb nahe der aktuell höchstmöglichen Frequenz MUF durch. Um den Funkbetrieb auf noch höhere Frequenzen fortsetzen zu können, muss die Ionisation der brechenden Region zunehmen. EH208. Von welchen der genannten Parameter ist die Sprungdistanz abhängig, die ein Kurzwellensignal auf der Erdoberfläche überbrücken kann? Sie ist abhängig vom Abstrahlwinkel der Antenne. EH209. Die niedrigste brauchbare Frequenz Luft bei Raumwellenausbreitung zwischen zwei Orten hängt ab vom Ionisierungsgrad in der D-Region. EH210. Warum sind Signale im 160 und 80 Meter Band tagsüber nur noch schwach und nicht für den weltweiten Funkverkehr geeignet? Sie sind ungeeignet wegen der Tagesdämpfung in der D-Region. EH211. Die Ausbreitung der Wellen im 160-Meter-Band erfolgt tagsüber hauptsächlich über die Bodenwelle, weil durch die Dämpfung der D-Region keine Raumwelle entstehen kann. EH212. Welche der folgenden Aussagen trifft für Kurzwellenfunkverbindungen zu, die über Bodenwellen erfolgen? Die Bodenwelle folgt der Erdkrümmung und geht über den geografischen Horizont hinaus. Sie wird in höheren Frequenzbereichen stärker gedämpft als in niedrigeren Frequenzbereichen. EH213. Bei der Ausbreitung auf Kurzwelle spielt die sogenannte Gray Line eine besondere Rolle. Was ist die Gray Line? Die Zone der Dämmerung um Sonnenauf- und Untergang herum. EH214. Ein plötzlicher Anstieg der Intensitäten von UV- und Röntgenstrahlung nach einem Flare, Energieausbruch auf der Sonne, führt zu erhöhter Ionisierung der D-Region und damit zu zeitweiligen Ausfall der Raumwellenausbreitung auf der Kurzwelle. Diese Erscheinung bezeichnet man als Mögel-Dellinger-Effekt. EH215. Welche Auswirkung hat der Mögel-Dellinger-Effekt auf die Ausbreitung von Kurzwellen? Den zeitlich begrenzten Ausfall der Raumwellenausbreitung. EH216. Was ist mit der Aussage Funkverkehr über den langen Weg, in Klammern Long Pass, gemeint? Die Funkverbindung läuft nicht über den direkten Weg zur Gegenstation, sondern über die dem kürzesten Weg entgegengesetzte Richtung. EH217. Was bedeutet die Aussage, dass ein Funkamateur in Deutschland mit VK auf dem langen Weg gearbeitet hat? Die Verbindung mit Australien ist wegen der Ausbreitungsbedingungen auf dem indirekten und somit längeren Weg über Südamerika hinweg zustande gekommen. EH218. Unter dem Begriff Short Skip versteht man Funkverbindungen besonders im 10-Meter-Band mit Sprungentfernungen unter 1000 Kilometern, die durch Refraktion, in Klammern Brechung, im sporadischen E-Region ermöglicht werden. EH219. Welches Frequenzband kann im Sonnenfleckenmaximum tagsüber auch mit kleiner Leistung für weltweite Funkverbindungen verwendet werden. 10 Meter Band. Wellenausbreitung oberhalb 30 MHz. EH301. Was ist die Troposphäre? Die Troposphäre ist ein Teil der Atmosphäre, in der die Erscheinungen des Wetters stattfinden. EH302. Überhorizontverbindungen im VHF-UHF-Bereich kommen unter anderem zustande durch Beugung, Reflexion und Streuung der Wellen an troposphärischen Bereichen unterschiedlicher Temperatur und Dichte. EH303. Für VHF-Weitverkehrsverbindungen wird hauptsächlich die troposphärische Ausbreitung genutzt. EH304. Was verstehen Sie unter dem Begriff Sporadik E? Die Refraktion in Klammern Brechung in lokal begrenzten Bereichen mit ungewöhnlich hoher Ionisation innerhalb der E-Region. EH305. Wie wird ein Aurora-Signal in Morse-Telegrafie beurteilt? Es wird beurteilt mit R, S und A für Aurora, da der Ton bei Aurora sehr rau ist und nicht beurteilt werden kann. Messungen und Messinstrumente, Strom- und Spannungsmessgeräte. EI101. Wie werden elektrische Spannungsmessgeräte an Messobjekte angeschlossen und welche Anforderungen muss das Messgerät erfüllen, damit der Messfehler möglichst gering bleibt? Das Spannungsmessgerät ist parallel zum Messobjekt anzuschließen und sollte hochohmig sein. EI102. Welche Schaltung mit idealen Messgeräten könnte dazu verwendet werden, den Wert eines Widerstandes anhand des Ohmschen Gesetzes zu ermitteln? Wir haben links eine Spannungsquelle, oben haben wir die Zahl A, dann haben wir darunter den Widerstand R. Parallel zwischengeschaltet ist V, das Voltmeter. EI103. Welche Spannung wird bei folgenden Messinstrument angezeigt, wenn dessen Messbereich auf 10 Volt eingestellt ist? 2,9 Volt. EI104. Welche Spannung wird bei dem folgenden Messinstrument angezeigt, wenn dessen Messbereich auf 300 Volt eingestellt ist? 88 Volt. Vektorielle Netzwerkanalysator VNA. Wozu wird ein vektorieller Netzwerkanalysator VNA beispielsweise verwendet? Zur genaueren Bestimmung von Resonanzfrequenzen und Impedanzen von Schwingkreisen und Antennen. EI202. Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises? Man ermittelt sie durch Messung von L und C und Berechnung oder zum Beispiel mit einem vektoriellen Netzwerkanalysator VNA. EI203. Mit welchem Messgerät können Impedanzen, Blindwiderstände und Stehwellenverhältnisse direkt gemessen werden? Vektorieller Netzwerkanalysator, VNA. EI204. Wozu ist ein vektorieller Netzwerkanalysator, VNA, beispielsweise geeignet? Messen von Impedanzen. EI205. Welche Maßnahme ist vor Gebrauch eines vektoriellen Netzwerkanalysators VNA zusammen mit dem Messbereich durchzuführen? Kalibrierung. EI206. Sie ermitteln die Resonanzfrequenz und die Impedanz Ihrer selbstgebauten Antennen mithilfe eines vektoriellen Netzwerkanalysators VNA. Wie können Sie die Funktion des Gerätes vorher prüfen? Durch Prüfen der Anzeigewerte in den Betriebszuständen Kurzschluss, Leerlauf und Anpassung. Das SVR sollte bei Anpassung nahe bei 1, bei Kurzschluss und Leerlauf unendlich sein. EI301. Die Zeitbasis eines Oszilloskops ist so eingestellt, dass ein Skalenteil 0,5 Millisekunden entspricht. Welche Periodendauer hat die angelegte Spannung? 4 Millisekunden. EI302. Die Zeitbasis eines Oszilloskops ist so eingestellt, dass ein Skalenteil 0,5 Millisekunden entspricht. Welche Frequenz hat die angelegte Spannung? 250 Hertz. EI303. Die Impulsdauer beträgt hier 200 Mikrosekunden. EI304. Welches dieser Geräte wird für die Anzeige von NF-Verzerrungen verwendet? Ein Oszilloskop.
Stehwellenmessgerät, EI401. Ein Stehwellenmessgerät wird eingesetzt bei Sendern zur Messung der Antennenanpassung, EI402. Mit welchem Instrument kann die Anpassung zwischen einem UHF-Sender und der Speiseleitung zur Antenne angezeigt werden? SWR-Meter, EI403. Wie misst man das Stehwellenverhältnis im Sendebetrieb? Man misst es mit einer SWR-Messbrücke. EI404. An welcher Stelle muss ein SWR-Meter eingeschleift werden, um möglichst genaue Aussagen über die Antenne machen zu können? Das SWR-Meter muss eingeschleift werden zwischen Antennenkabel und Antenne. EI405. An welchem Punkt sollte das Stehwellenmessgerät eingeschleift werden, um zu prüfen, ob die Antennenanlage gut an den Sender angepasst wird? Punkt 1. Direkt hinter dem Senderausgang. TX. Frequenzmessung. EI501. Womit kann die Frequenz eines unmodulierten Hochfrequenzsignals gemessen werden? Mit einem Frequenzzähler. EI502. Das Bild stellt die Anzeige eines Frequenzzählers dar. Welchen Stellenwert hat die mit X gekennzeichnete Stelle? 1 Kilohertz. EI503. Das Bild stellt die Anzeige eines Frequenzzählers dar. Welchen Stellenwert hat die mit X gekennzeichnete Ziffer? Sie ist ganz rechts und bedeutet 10 Hertz. EI504. Wenn ein 10:1 Frequenzteiler von einem Frequenzzähler geschaltet wird und der Zähler 14,5625 MHz anzeigt, beträgt die tatsächliche Frequenz 145,625 MHz. Störemissionen, Festigkeit, Schutzanforderungen, Ursachen, Abhilfe. EJ101. In welchem Fall spricht man von Einströmungen? Einströmungen liegen dann vor, wenn Hochfrequenz über Leitung oder Kabel in ein Gerät gelangt. EJ102. In welchem Fall spricht man von Einstrahlung bei EMV? Einstrahlungen liegen dann vor, wenn die Hochfrequenz über das ungenügend abgeschirmte Gehäuse in die Elektronik gelangt. EJ103. Bereits durch die Aussendung des reinen Nutzsignals können in benachbarten Empfängern Störungen beim Empfang anderer Frequenzen auftreten. Dabei handelt es sich um eine Übersteuerung oder störende Beeinflussung. EJ104. Um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern, sollte die benutzte Sendeleistung auf das für eine zufriedenstellende Kommunikation erforderliche Minimum eingestellt werden. EJ105. Bei einem Wohnort in einem Ballungsgebiet empfiehlt es sich, während der abendlichen Fernsehstunden mit keiner höheren Leistung zu senden, als für eine sichere Kommunikation erforderlich ist. EJ106. Eine 432 MHz Sendeantenne mit hohem Gewinn ist unmittelbar auf eine Fernsehempfangsantenne gerichtet. Dies führt gegebenenfalls zu einer Übersteuerung eines TV-Empfängers. EJ107. Wodurch können Sie die Übersteuerung eines Empfängers erkennen? Rückgang der Empfindlichkeit. EJ108. Wie sollte ein Abschirmgehäuse für HF-Baugruppen beschaffen sein? Möglichst geschlossenes Metallgehäuse. EJ109. Falls sich eine Kurzwellensendeantenne in der Nähe und parallel zu einer 230 Volt Wechselstromleitung befindet, können Hochfrequenzströme ins Netz eingekoppelt werden. EJ110. Ein Funkamateur wohnt in einem Reihenhaus. An welcher Stelle sollte eine Drahtantenne für den Sendebetrieb auf dem 80-Meter-Band angebracht, um störende Beeinflussungen möglichst zu vermeiden? Drahtführung rechtwinklig zur Häuserzeile. EJ111. Um die Störwahrscheinlichkeit in einem Haus zu verringern, empfiehlt es sich vorzugsweise, für Sendeantennen eine separate HF-Erdleitung zu verwenden. EJ112. Welches Gerät kann durch Aussendung eines Amateurfunksenders störende Beeinflussungen zeigen? LED-Lampe mit Netzanschluss. EJ113. Wie kommen Geräusche aus den Lautsprechern einer abgeschalteten Stereoanlage möglicherweise zustande? Durch Gleichrichtung starker HF-Signale in der NF-Endstufe der Stereoanlage. EJ114. Bei der Musikanlage des Nachbarn wird Einströmung in die NF-Endstufe festgestellt. Eine mögliche Abhilfe wäre, geschirmte Lautsprecherleitungen zu verwenden. EJ115. In einem Einfamilienhaus wird die Türsprechanlage durch den Betrieb eines nahen Senders gestört. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Beeinflussung besteht darin, für die Türsprechanlage ein geschirmtes Verbindungskabel zu verwenden. EJ116. Ein 28 MHz Sender beeinflusst den Empfänger eines DVB-T2-Fernsehgerätes über dessen Antenneneingang. Was sollte zur Abhilfe vor dem Antenneneingang des Fernsehgerätes eingeschleift werden? Ein Hochpassfilter. Eine Kurzwellen-Amateurfunkstelle verursacht im Sendebetrieb in einem in der Nähe betriebenen Fernsehempfänger Störungen. Welches Filter schleifen Sie in das Fernsehantennenkabel ein, um die Störwahrscheinlichkeit zu verringern? Ich nehme eine parallele Schaltung und wo oben in der oberen Leitung ein Kondensator und parallel zwei Spulen zu sehen sind. EJ118. Durch eine Mantelwellendrossel in einem Fernsehantennenzuführungskabel werden Gleichtakt-HF-Störsignale unterdrückt. EJ119. Die Signale eines 144 MHz Senders werden in das Koax-Antennenkabel eines UKW-DAB-Rundfunkempfängers induziert und verursachen Störungen. Eine Möglichkeit zur Verringerung der Störung besteht darin, eine Mantelwellendrossel in das Kabel vor dem Rundfunkempfänger einzubauen. EJ120. Welche Empfangseffekte werden durch Intermodulation hervorgerufen? Es treten Phantomsignale auf, die bei Abschaltung einer der beteiligten Mischfrequenzen verschwindet. EJ121. Ein korrodierter Anschluss an der Fernsehempfangsantenne des Nachbarn kann in Verbindung mit dem Signal naher Sender unerwünschte Mischprodukte erzeugen, die den Fernsehempfang stören. EJ122. Ihr Nachbar beklagt sich über Störungen seines Fernsehempfangs und vermutet Ihre Amateurfunkaufsendung als Ursache. Welcher erste Schritt bietet sich an? Sie überprüfen den zeitlichen Zusammenhang der Störung mit Ihren Aussendungen. EJ123. Beim Betrieb eines 2-Meter-Senders wird bei einem Nachbarn ein Fernsehempfänger gestört, der mit einer Zimmerantenne betrieben wird. Zur Behebung des Problems schlagen Sie den Nachbar vor, eine außen angebrachte Fernsehantenne zu installieren. EJ124. Die Bemühungen, die durch eine in der Nähe befindliche Amateurfunkstelle hervorgerufenen Fernsehstörungen zu verringern, sind fehlgeschlagen. Als nächster Schritt ist die zuständige Außenstelle der Bundesnetzagentur um Prüfung der Gegebenheiten zu bitten. Unerwünschte Aussendung. EJ201. Welche Signalform sollte der Träger einer hochfrequenten Schwingung haben, um Störungen durch Oberwellen zu vermeiden? Sinusförmig. EJ202. Wie kann man hochfrequente Störungen reduzieren, die durch harmonische hervorgerufen werden? Sie können reduziert werden durch einen Oberwellenfilter. EJ203. Was für ein Filter muss zwischen Transceiver und Antennenzuleitung eingefügt werden, um Oberwellen zu reduzieren? Tiefpassfilter. EJ204. Welches Filter wäre zwischen Senderausgang und Antenne eingeschleift am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlung geeignet? Ein Tiefpassfilter. EJ205. Um Oberwellenaussendung eines UHF-Senders zu minimieren, sollte dem Gerät ein Tiefpassfilter nachgeschaltet werden. EJ206. Welche Schaltung wäre zwischen dem Senderausgang und Antenne eingeschleift am besten zur Verringerung der Oberwellenausstrahlung? Wir haben zwei parallele Drähte, eine Parallelschaltung, und oben sind zwei Spulen und parallel ist ein Kondensator geschaltet. EJ207. Welche Charakteristik sollte ein Filter zur Verringerung der Oberwellen eines Kurzwellensenders haben? Wir haben auf der X-Achse Leistung
und auf der Y-Achse F Frequenz 30 MHz. Die Kurve fängt bei der Leistung oben links an und läuft konstant bis zur gestrichelten Linie und fällt dann ab Richtung F. EJ208. Welche Filtercharakteristik würde sich am besten für den Ausgang eines Kurzwellen-Mehrbandsenders eignen? Es ist die gleiche Antwort wie bei EJ207. EJ209. Wie erfolgt die Messung der Leistungen, die zu unerwünschten Aussendungen führen? Die Messung erfolgt am Senderausgang unter Einbeziehung des gegebenenfalls verwendeten Stehwellenmessgerätes und des gegebenenfalls verwendeten Tiefpassfilters. EJ210. Um Störungen auf benachbarten Frequenzen zu minimieren, sollte die Übertragungsbandbreite bei SSB höchstens 2,7 kHz betragen. EJ211. Um etwaige Funkstörungen auf Nachbarfrequenzen zu begrenzen, sollte bei SSB-Telefonie die höchste zu übertragende NF-Frequenz unter 3 kHz liegen. EJ212. Sie modellieren Ihren FM-Sender mit einem AFSK-Signal Niederfrequenzumtastung. Wie können Sie die Bandbreite der Aussendung reduzieren? Durch Absenkung des NF-Pegels oder des Frequenzhubs. EJ213. Die Übersteuerung eines Leistungsverstärkers führt zu einem hohen Anteil an Nebenaussendungen. EJ214. Ein SSB-Sender wird Störungen auf benachbarten Frequenzen hervorrufen, wenn der Leistungsverstärker übersteuert wird. EJ215. Was bewirkt in der Regel eine zu hohe Mikrofonverstärkung bei einem SSB-Transceiver? Störung bei Stationen, die auf dicht benachbarten Frequenzen arbeiten. EJ216. Welche unerwünschte Auswirkung kann mangelhafte Frequenzstabilität eines Senders haben? Aussendung außerhalb der Bandgrenzen. EJ217. Was kann auftreten, wenn bei digitalen Übertragungsverfahren, zum Beispiel RTTY, FT8, Olivia, die automatische Pegelregelung ALC eines Funkgerätes im SSB-Betrieb eingreift. Störungen von Übertragung auch Nachbarfrequenzen. EJ218. Wie sollte bei digitalen Übertragungsverfahren, zum Beispiel FT8, JS8, PSK31, der NF-Pegel am Eingang eines Funkgerätes mit automatischer Pegelregelung in Klammern ALC im SSB-Betrieb eingestellt sein, um Störungen zu vermeiden? So niedrig, dass die automatische Pegelregelung ALC nicht eingreift. EJ219. Was ist zu tun, wenn bei einem digitalen Übertragungsverfahren zu Störungen kommt, weil die automatische Pegelregelung ALC eines Funkgerätes im SSB-Betrieb eingreift? Der NF-Pegel am Eingang des Funkgerätes sollte reduziert werden. Elektromagnetische Verträglichkeit, Anwendung, Personen- und Sachschutz. EK101. Die Feldstärke-Grenzwerte für den Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern sind von der Frequenz abhängig, weil die Fähigkeit des Körpers, hochfrequente Strahlung zu absorbieren, frequenzabhängig ist. EK102. Mit welchem zeitlichen Bezug auf die Feldstärke für die Einhaltung der Grenzwerte der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes Verordnung über elektromagnetische Felder 26 BIMSCH zu betrachten. Quadratisch ermittelt über 6 Minuten für Grenzwerte nach Anhang 1b als kurzfristiger Effektivwert für Grenzwerte nach Anhang 1a und als monetaner Spitzenwert für Grenzwerte nach Anhang 3. EK103. Zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern sind in bestimmten Fällen auch Grenzwerte für aktive Körperhilfe einzuhalten. Mit welchem zeitlichen Bezug ist die Feldstärke hierbei zu betrachten? Als maximaler Momentanwert. Muss ein Funkamateur als Betreiber einer ortsfesten Amateurfunkstelle bei FM-Telefonie und einer Sendeleistung von 6 Watt an einer 15-Element Yagi-Uda-Antenne mit 13 dBd-Gewinn im 2-Meter-Band die Einhaltung der Personenschutzgrenze nachweisen? Ja, er ist in diesem Fall verpflichtet, die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen. EK105. Sie möchten den
Schutzsicherheitsabstand für ihren neuen fest aufgebauten Halbwellendipol für das 80-Meter-Band, Klammer auf, 3,5 bis 3,8 MHz bestimmen. Bei 100 Watt Senderleistung erreichen Sie mit Hilfe der Näherungsformel für die Fernfeldberechnung einen erforderlichen Abstand von 3,65 Meter. Ist dieser Sicherheitsabstand gültig? Der errechnete Abstand ist ungültig, da er im reaktiven Nahfeld der Antenne liegt und muss deshalb durch andere Methoden wie zum Beispiel Messung der E- und H-Feldanteile, Simulations- oder Nahfeldberechnung bestimmt werden. EK-106. Wann ist die Berechnung des Personenschutzsicherheitsabstandes mit der Näherungsformel für die Fernfeldberechnung auf den Bändern 160 Meter und 80 Meter ungültig? Die Berechnung ist ungültig, wenn das Ergebnis kleiner ist als 160 Band 25,5 Meter, 80 Meter Band 12,7 Meter. EK-107. Sie erreichen einen Sicherheitsabstand für Ihre Antenne. Von welchem Punkt aus muss dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn Sie bei Berechnung die Fernfeldnäherung verwendet haben? Er muss eingehalten werden von jedem Punkt der Antenne. EK-108. Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-Meter-Band und das Modulationsverfahren FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt pro Meter. Sie betreiben eine Yagi-Uda-Antenne mit einem Gewinn von 7,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 100 Watt über ein langes Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein? 5 Meter. Sicherheit. EK-201. Was ist aus Sicherheitsgründen besonders beim Umgang mit Mikrowellen zu beachten? Ein Aufenthalt im direkten Strahlengang von Senderantennen ist zu vermeiden. EK-202. Welche möglichen Gefahren bestehen beim Berühren von im Sendebetrieb befindlichen Antennen? Verletzungen und Verbrennungen durch hochfrequente Spannungen. EK-203. Mit welchen Gefahren muss beim Öffnen eines vom Netz getrennten Funk- oder anderen elektrisch betriebenen Gerätes gerechnet werden? Elektrischer Schlag durch aufgeladene Kondensatoren im Netzteil. EK-204. Sie haben in Ihren Kurzwellensender soeben einen Kurzschluss im Netzteil erfolgreich repariert. Durch den Fehler wurde auch die Feinsicherung für die Stromversorgung mit der Aufschrift 20A Flink zerstört. Bei Austausch dieser Sicherung sollte eine Sicherung gleichen Stromwertes und gleicher Auslösecharakteristik eingesetzt werden. EK-205. Wählen Sie die normgerechten Aderkennfarben von dreiadrigen isolierten Energieleitungen und Kabeln in der Reihenfolge Schutzleiter, Außenleiter, Neutralleiter. Grün-Gelb, Braun-Blau. EK-206. Auf welchen besonderen Sicherheitsaspekt ist speziell bei ungeerdeten Drahtantennen zu achten? Bereits durch Regen oder Hagel kann es zur elektrischen Aufladung der Antenne kommen. EK-207. Wie lassen sich elektrostatische Aufladungen, die insbesondere bei ungeerdeten Drahtantennen auftreten können, wirkungsvoll vermeiden, ohne die Funktion der Funkanlage zu beeinträchtigen? Durch hochohmige Ableitwiderstände zwischen den Anschlüssen der Antenne und dem Erdanschluss der Amateurfunkstelle. EK-208. Welche Maßnahmen müssen zum Personenschutz bei Koaxialkabel zur Verhinderung von Spannungsunterschieden ergriffen werden? Die Schirme aller Koaxialkabel von Antennen müssen miteinander und mit der Haupterdungsschiene verbunden werden. EK-209. Unter welchen Bedingungen darf eine Gebäudeerdungsanlage für die Antennenerdung verwendet werden? Jede Gebäudeerdungsanlage kann verwendet werden. EK-210. Welches Material und welcher Mindestquerschnitt kann für eine Erdungsleitung zwischen einem Antennenstandrohr und einer Erdungsanlage nach VDE 0855-300 beispielsweise verwendet werden? Einzelmassivdraht aus Kupfer, 16 mm Quadrat, Aluminium 25 mm Quadrat oder Stahl 50 mm Quadrat. EK-211. Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem Gebäude mit dem gebäudeeigenen Blitzschutzsystem verbunden werden?
Wenn eine Blitzschutzfachkraft die Verbindung des Standrohres der Amateurfunkantenne mit dem Blitzschutzsystem im Blitzschutzkonzept vorsieht.